Amen. Wir machen heute mit 2. Mose weiter. Und zwar habe ich die Kapitel bekommen, 2. Mose 19 bis 24. Na, dann durfte ich mir ja schon einiges raussuchen, über was man predigen kann, also welche Gedanken. Und wir würden die vielleicht kurz zusammenfassen, so das Wichtige, also ich sage es mal, das Prägnante in diesen Kapiteln, was es da genau geht. In 2. Mose 19, ihr könnt ja gerne schon mal die Kapitel aufschlagen, da geht es erstmal um die Berufung und die Vorbereitung des Volkes. Na, also das Volk sollte sich vorbereiten, jetzt wenn sie das Gesetz hören und ob sie es überhaupt hören wollen. Ja, deswegen auch die Berufung. In Kapitel 20, das ist ja eigentlich ganz bekannt, die 10 Gebote. Na, die Parallele dazu, 5. Mose Kapitel 5, ne, kann man sich eigentlich gut merken. 2. Mose 20, 5. Mose 5. Darauf kommen weitere Rechtsbestimmungen, Kapitel 21 bis 23, also die Gebote zwischen Gott und Menschen, wie sich das Volk da verhalten soll. Und in Kapitel 24 der bekannte Bundesschluss, wo das Volk sagt, ja, wir wollen hören, wir wollen tun, was der Herr uns sagt. Und Mose nahm das Blut und besprengte das Volk. Ja, und somit wurde der Bund, sage ich mal, mit dem Volk Israel besiegelt und mit dem Herrn. Und ich würde sagen, ich lese uns erstmal die ersten 7 Verse aus 2. Mose 19. Lass uns da einfach gemeinsam lesen. 2. Mose 19, die Verse 1 bis 7. Im 3. Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an, eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Ja. Ich finde es interessant, dass das Volk Israel sich gelagert hat. Die haben ja diese monatige Reise gemacht von Ägypten zum Berg Sinai. Und was wird als erstes getan? Da kommt ein Mittler. Mose geht zu Gott. Gott gibt ihm eine Information. Mose legt sie wieder dem Volk dar. Und ab da kommt ja diese Frage, wollt ihr? Das lesen wir später im Vers 8. Wollt ihr dem Herrn gehören? Na? Vers 8 und 9 und nochmal in Kapitel 24. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beim Lesen von 2. Mose 19, ich meine, wir haben ja schon einiges gelesen, habe ich mich da gefragt, ist das nicht klar, dass sie jetzt sein Volk sein sollen und dass der Herr ihr Gott sein soll? Steht das noch zur Debatte? Also, ich habe mich einfach gefragt, ist es nicht schon klar, dass er hat sie doch befreit und geholt und gespeist und da muss erst noch Mose kommen als Mittler und nochmal das Volk fragen und das Volk soll eine Antwort geben und Mose geht wieder zum Volk. Also, so interessant, oder? Was hättet ihr gesagt? Stellt euch vor, Gott hätte euch befreit aus dem Land Ägypten, hätte euch versorgt mit Brot vom Himmel, mit Wasser aus dem Felsen. Hätte euch getragen, wie es hier heißt, auf Adlersflügen und offiziell, ganz offiziell, ist der Bund ja noch gar nicht geschlossen. das lesen wir erst jetzt, Kapitel 19 bis 24. Wie hättet ihr darauf reagiert? Ich sage euch, wie ich reagiert hätte. Ich wäre ganz schockiert und hätte gesagt, hä? Das müssen wir noch klären? Also Mose fragt und das Volk antwortet und das muss man noch berechnen. Auf der Stelle will ich doch diesen Gott zu meinem Gott machen und ich will zu diesem Volk gehören. Ich will zu seinem Volk gehören, auf der Stelle. Das Volk wurde befragt, wollt ihr wirklich die Stimme Gottes hören und darauf hören in eurem Leben? Ich will es mal so sagen, nach der ganzen Erlösung. Gott hat nicht erstmal zu ihnen gesagt, in Ägypten werdet ihr hören, werdet ihr das und das tun, sondern er hat sie befreit. Er hat ihnen da schon geholfen und hat sie ernährt auf wundersame Art und Weise. Und wie Gott es, ich finde es so schön, wie er das beschreibt, wenn es heißt, auf Adlersflügen habe ich euch zu mir gebracht. Also, ich finde es persönlich ziemlich erstaunlich, dass eigentlich erst jetzt dieses Offizielle da ist. Hier ist mein Bund zwischen mir und euch. Wollt ihr? Und das finde ich interessant. Noch bevor überhaupt der Mensch offiziell auf diesen Bund eingegangen ist, hat Gott schon gewirkt. Gott hat schon auf Adlersflügen dahin gebracht. Ich finde es so interessant, wenn wir mal überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Einige von euch sind in der Kinderstunde haben sie sich bekehrt. Einige vielleicht erst später, ich erst mit 20. Und einfach, dass wir uns dessen bewusst sind. In unserer Bekehrung, wo wir unser Leben Jesus übergeben haben, wisst ihr, was wir eigentlich gemacht haben? Wir haben einen Bund geschlossen mit Gott. Es fällt oft mal bei uns weg, ne? Bei uns ist immer oft dieses Persönliche, ne? Dass wir sagen, ja, und da habe ich mein Leben Jesus übergeben und ich habe Gott zum Vater und ich bin sein Kind. Was ja stimmt, ja, das ist wahr. Aber ist uns bewusst, dass wir einen Bund mit Gott geschlossen haben. Das war der alte Bund mit dem Volk Israel. Wo leben wir? Im neuen Bund. An dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, du sollst mein König und Gott sein, da bist du auf einen Bund eingegangen. Und jetzt denk mal an die Zeit zurück vor diesem Bundesschluss. Wie oft hat Gott dich mit Adlersflügen getragen bis zu diesem Moment? Ich kann von mir erzählen, in meinen, sag ich mal, kurzen 20 Jahren, Gott hat mich so oft bewahrt und so oft geholfen, wobei ich doch sein Feind war. Ich bin mit ihm auf keinen Bund eingegangen. Und er hat mich schon so viel getragen, wo man sich nur, ich weiß nicht, wo man, wenn man zurückblickt, wo man sagt, warum hast du mir da so sehr geholfen, Gott? Ich war nicht mal für dich, ich war gegen dich. Es ist einfach so erstaunlich, wie Gott vorarbeitet. Er zeigt den Menschen, schau mal, wie sehr ich dir helfe. Möchtest du, dass ich dein Gott bin und du mein Sohn und meine Tochter bist? Oder auch in diesem Fall, wollt ihr mein Volk sein? Was bedeutet das? Ist uns bewusst, dass Gott immer so arbeitet? Denken wir an Adam. Der Bund mit Adam, das war ja wirklich ein echter Bund zwischen Gott und Adam. Das lesen wir in Hosea 6,7. Adam hat den Bund gebrochen, ja, und aß von der Frucht. Bevor Gott das Gebot gegeben hat, iss nicht von dieser Frucht. Was hat Gott alles vorbereitet für Adam und seine Frau? Das Paradies. Müsst ihr mal vorstellen. Er hat nicht zuerst gesagt, so, jetzt klären wir erstmal was und dann werde ich euch das Paradies bringen. Sie waren in einem perfekten Zustand schon davor. Denken wir vielleicht an das Millennium, an das tausendjährige Reich später. Jesus wird sichtbar auf dieser Erde regieren. Es wird keine Ungerechtigkeiten mehr geben. Die Menschen, die im tausendjährigen Reich geboren werden, werden im Paradies geboren. Und auch da ist es ja schon, also der Mensch hat dafür nichts geleistet. Er muss Jesus nur als König akzeptieren. Was Gott da vorarbeitet, das ist unfassbar. Stell dir mal vor, da ist eine Firma, die will dich unbedingt als ihren Mitarbeiter haben. Sie will dich haben. Und wie drückt sie am besten aus, dass sie gerade dich will? Sie wird dich umgarnen mit Geschenken. Sie wird dir sagen, so viel Bonus wirst du haben bei uns und wir werden dir so viel Urlaubstage geben. Und ach, weißt du, du kannst kommen, was du willst. Hauptsache, du bist unser Mitarbeiter. Was würden wir denken bei so einer Firma? Die möchte unbedingt, dass ich mich hier anschließe. Sie möchte das unbedingt. Wenn jemand einen Heiratsantrag machen will und er will der Frau zeigen, wie wichtig sie ihm ist, er wird ihr nicht einfach hingehen und sagen, naja, wäre doch nett mit uns. Was wird er tun? Er wird doch versuchen, ihr die Sterne vom Himmel zu holen, damit sie sagt, ich werde mit dir auf diesen Bund eingehen. Du und ich, unser Leben, oder? Und da müsste man sich, also ich als Mann, ne? Ich würde immer sagen, wie kann man da Nein sagen? Da kann man doch nicht Nein sagen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das hat Gott gemacht. Gott hat dieses Volk befreit auf eine Art und Weise und hat sie geführt auf eine Art und Weise. Stellt euch einfach mal vor, die Israeliten hätten gebetet, noch in der Knechtschaft in Ägypten. Gott, es wäre sehr, sehr schön von dir, wenn du uns auf wundersame Art und Weise befreist, durch Zeichen und Wunder. Und wenn du uns durch die Wüste führst, dass du uns Brot vom Himmel gibst und uns ernährst, wie es nur geht. Danke. Hätte sich ein Israelit das zu gewagt zu beten? Ich hätte mich das nicht getraut. Bevor du von Jesus wusstest, irgendetwas, egal was, hättest du gebetet, Gott, ich möchte gerne, dass du mich erlöst, indem du dein Leben für mich gibst und mir später noch ewiges Leben schenkst. Wer hätte sich getraut, so etwas zu beten? Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bevor du und ich auf die Welt gekommen sind, Jesus hat das schon getan. Er hat das schon vorbereitet. Du musst nur Ja sagen. Du musst sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte, dass du mein König bist und ich zu deinem Volk gehöre. Ich möchte mit diesem Bund möchte ich eingehen. Ich finde es auch interessant, wenn man manchmal evangelistische Gespräche führt, also wenn ich Gespräche führe mit Nichtchristen. Und meistens erzählen mir dann die Leute, wenn sie schon eine gewisse Art vom Glauben haben, die sagen, ja, ich verstehe schon, was du meinst, so Gott und Jesus, weil in meinem Leben habe ich schon oft erlebt, wie Gott mir geholfen hat, Gebetserhörung und ich habe ein, zwei Wunder erlebt und ja, ich finde es echt interessant, dass es wirklich so einen Gott gibt und er hilft. Und manchmal sitze ich da und denke mir, Leute, dir wurde anscheinend schon Dinge offenbar und Gott hat dir auf wundersame Weise geholfen, wie du das selber sagst. Dass die Leute nicht auf den Gedanken kommen, ey, vielleicht sollte ich in einen Bund kommen mit diesem Gott, dass ich zu seinem Volk gehöre. Denn wenn er mir jetzt schon so viel geholfen hat, obwohl ich nicht mal zu ihm gehöre, ja, was wird dann passieren, wenn ich zu ihm gehöre? Wenn Gott sie schon aus der Knechtschaft befreit hat und so gesegnet hat mit dem Brot vom Himmel, mit dem Wasser aus dem Felsen, was wird dann sein, wenn sie sein Volk sind? Liebe Freunde, wenn Jesus sein Leben für uns gegeben hat, den Himmel verlassen hat, ans Kreuz für uns ging, als wir noch überhaupt nichts von ihm wussten, was wird dann sein, wenn wir zu ihm gehören? Wisst ihr, Paulus sagt in Römer 8, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Wenn er sein Leben für uns gab, als wir noch Feinde waren, was wird er alles für uns tun, wenn wir doch seine Freunde geworden sind? Es ist, wie es heißt in 1. Korinther 2,9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott hat nicht, er hat es vorbereitet. Er hat alles Erdenkliche getan, dass wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, es gibt einen Schöpfer und dieser Schöpfer möchte dich als sein Kind haben. Sieh dir an, wie Gott in dein Leben schon gewirkt hat. Du kannst doch dazu nur Ja sagen. Mein Neffe hat sich ja bekehrt. Ich glaube, das ist, sag ich mal, bei allen so ein bisschen durchgedrungen. Und ich habe ja immer mal wieder Telefonate mit ihm. Und er ist so total Himmel auf Erden für ihn, ja? Jesus und die Bibel und einfach alles. Aber eine Sache ist für ihn total schockierend. Er sagt, aber hey, wieso bekehren sich die meisten nicht? Was soll ich ihm sagen? Und er kommt auf den Schluss, die verstehen es, glaube ich, nicht. Er hat auch mal gesagt, vielleicht sind die einfach zu blöd. Und ich sage zu ihm, ja, guck mal, ob jemand den IQ nicht hat, das weiß ja Gott. Ne? Aber so, ich habe ihm gesagt, ich kann es auch nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, warum man nicht zu Jesus will. Stellt euch mal vor, das Volk Gottes, jetzt das Volk Israel, er befreit sie aus der Knechtschaft, er speist sie, er ernährt sie, trägt sie auf Adlersflügen und die würden noch sagen, naja, ob wir dich zu Gott haben wollen, ob wir dein Volk werden wollen, mal überlegen. Ich an deren Stelle, ich hätte gesagt, Mose, was fragst du mich noch? Geh hin und sag, ja natürlich, ja und Amen, dreimal. Wenn wir wissen, dass Jesus Gott ist und er sein Leben für uns gab, wer will dann Nein sagen? Wer will Nein sagen, wenn er uns noch ewiges Leben schenkt, wenn wir zu ihm gehören? Und ich gebe meinem Neffen recht, ich habe ihm gesagt, du hast recht, es ist komplett unverständlich. Wenn jemand das erkannt hat, diese Wahrheit, wie Gott ist, wenn die Bibel sagt, dass er Licht und Liebe ist, wie können manche einfach, oder wie die Bibel sagt, die Masse Nein sagen? Jesus sagt ja, wie oft habe ich gewollt? Wie oft habe ich gearbeitet, um euch zu gewinnen? Ihr habt nicht gewollt. Ihr wart diejenigen, die nicht wollten. Lasst uns nicht wie das Volk Israel reagieren. Lasst uns so reagieren, wie es eigentlich menschlich, würde ich ja sagen, total logisch ist. Der Gott, der uns so viel geschenkt hat in diesem Leben, so viel Gesundheit, so eine schöne Welt, obwohl sie gefallen ist, der uns so oft geholfen hat, wo wir uns schon gar nicht ihn kannten. Und irgendwann wurde uns bewusst, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Es ist dreimal Ja und Amen und lasst uns unsere Dankbarkeit so zum Ausdruck bringen, dass wir sein Volk werden und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Das ist doch das, worauf es ankommt. Und Gott auf ewig Danke zu sagen für das, was er ist und was er für uns tut. Es hört sich super an, ne? Gott befreit einen, Gott trägt einen mit Adlersflügen und Gott will jeden Menschen bei sich haben. Das ist eigentlich super, oder? Und er sagt, trete mit mir in diesen Bund. Dieser Bund soll ewig gelten. Ein Bündnis an sich zwischen zwei Parteien, was hat es meistens? Bedingungen. Ne? Der eine hält sich an seine Befugnisse, der andere auch und es wird was geklärt in einem Bündnis. Wenn ich heirate, dann erkläre ich mich auch, hey, ich werde nur dich als meinen Partner haben oder als meine Partnerin, niemand anderen. Das ist der Bund, den man eingeht. Genauso machen wir es ja mit Gott oder Gott mit uns. Wir gehen in einen Bund ein. Und da ist ja bei uns schon so, ich sage es mal so im Hinterkopf so ein bisschen, oh, wenn etwas an Bedingungen geknüpft sind, ja, das ist ja ein Haken. Also Gott schenkt uns hier und bewahrt uns und trägt uns mit Adlerflügen und auch in unserem Leben, aber wenn es heißt, einen Bund mit ihm eingehen, ja, das hat ja Bedingungen. Was sind das für Bedingungen? Naja, es heißt ja, wir sollen ein Königreich von Priestern sein. Ne? Sogar wir im Neuen Bund heißt es ja, zu Königen und Priestern hat er uns gemacht. Was sind denn die Bedingungen dafür, dass wir Könige und Priester sein sollen? Was möchte Gott? Ich bin dein Gott, kein anderer ist neben mir. Ich habe dich aus der Knechtschaft befreit, ich habe dich genährt. Ist das ein Haken? Ich bin dein Gott, ich habe den Himmel für dich verlassen, ich bin ans Kreuz gegangen und möchte, dass du bei mir bist. Haken, oder? Ich bin dein Gott. Ich möchte nicht, dass du die Ehe brichst, sondern treu bist zu deinem Partner. Schlimm, oder? Was sind das für Bedingungen? Ich bin dein Gott. Ich möchte nicht, dass du stiehlst. Ich möchte nicht, dass du lügst. Und ich möchte, dass du den Besitz von deinem Nächsten in Ruhe lässt. Was sind das für Bedingungen? Ich will es mal so ausdrücken. Selbst wenn man nicht gläubig ist, würden doch die Leute sagen, sehr positiv. Es ist doch gut, treu zu sein. Es ist gut, nicht zu stehlen. Es ist gut, nicht andere umzubringen. Das sind die Bedingungen? Ja. Wir können jede Bedingung mal eingehen, jedes Gebot. Wo würden wir sagen, oh, ganz schlimm. Wisst ihr, ich finde es so interessant, die frühen Christen haben damals gesagt, es ist doch so, dass selbst Heiden verstehen, dass man nicht töten soll. Wenn du jetzt in irgendwelche Urvölker gehst, ich habe ja damals in Äthiopien gearbeitet, da gab es Völker, die wussten halt, Ehebruch ist schlecht. So, wieso muss man das noch extra erwähnen? Und ich fand diesen Gedanken interessant. Es wurde gesagt, die Gebote gelten unter anderem deswegen, dass der Mensch erkennt, das ist der wahre Gott. Der wahre Gott wird auch, der wahres Licht ist, wird auch nur Licht als Gebot geben. Der, der die Liebe ist, wird auch nur die Liebe als Gebote geben. Damit wir erkennen, so ist Gott, so ist sein Charakter, so ist sein Wesen. Und jetzt ist die Frage, sind diese Bedingungen schlecht? Ganz im Gegenteil, wir würden sagen, das sind die besten Bedingungen überhaupt. Sie sind logisch, sie sind für die Gesellschaft, sie sind ethisch, sie sind Moral. Sie sind genau das, wo es eigentlich darauf ankommt, wenn jeder sich daran halten würde. Was hätten wir für eine Welt? Es ist ja so, als König, das hat ja diesen Ausdruck von Herrschaft oder dass man jemandem eine Ehre gibt. Ein König, der hat diese, das hat schon in sich drin, dass man ihm Ehre gegeben hat und dass er einen gewissen Herrschaftsbereich hat. Und das hat ja Jesus uns gegeben. Wir sind Könige und Priester. Naja, also er gibt seinem Volk die Ehre und gibt ihm auch sogar die Herrschaft. Was haben Priester für Funktionen? Priester sind eigentlich dafür da, dass die Beziehung zwischen Gott und zwischen den Menschen in Einklang bringen. Das ist die Funktion des Priesters. Ist euch mal aufgefallen, dass die 10 Gebote genau auf dieses Muster spiegeln? Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu deinem Nächsten. Können wir die 10 Gebote aufzählen? Geht das? Ja? Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Du sollst den Namen nicht missbrauchen. Kein Bildnis machen. Den Sabbat halten. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen. Kein falsches Zeugnis geben. Nicht begehren. 4 von diesen ist die Beziehung zu Gott. Keinen anderen Gott haben neben ihm. Das ist die Beziehung zu ihm. Seinen Namen nicht missbrauchen, ist die Beziehung zu ihm. Das Nicht-Stehlen ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Kein falsches Zeugnis reden, ist die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und beides macht den wahren Priester aus. Der wahre Priester hält diese Beziehung zu Gott und zu seinem Nächsten. Und das haben wir auch in den weiteren Kapiteln, diese Kapitel 21 bis 23, diese Rechtsbestimmungen, die kann man ja mal zu Hause lesen. Die haben immer dieses eine Muster, entweder die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Immer das Gleiche. Und das Interessante ist, Jesus fasst es ja genau in 2 Worten zusammen. Was ist das größte Gebot? Liebe deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Genau das Gleiche. Wenn eins von beiden nicht stimmt, dann können wir sagen, das ist kein wahrer Priester. Der hat diese Königswürde nicht verdient. Es muss beides stimmen. Jesus fasst es zusammen. Und da muss man sich sagen, was für einen Lohn hat das Volk Israel erwartet, wenn sie das getan hätten? André, eins deiner Lieblingskapitel ist ja 5. Mose 28, glaube ich. Ne? Segen und Fluch. Was war der Segen? Du sollst gesegnet sein bei deinem Eingang, bei deinem Ausgang. Ich werde die Ernte bei dir segnen. Die Geburt des Leibes werde ich segnen. Die Krankheiten werde ich von dir fernhalten. Alles soll bei dir gesegnet werden. Wenn sie einfach nur das tun, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wo man sagen würde, ja, natürlich, das ist sogar logisch und man kriegt sogar so einen riesigen Segen. Das ist unglaublich, oder? Was sagt Jesus zu uns? Was passiert, wenn wir den Bund mit ihm eingegangen sind? Wenn wir unser fleischliches Ich weggelassen haben und uns voll und ganz zu ihm wenden? Wenn wir nichts höher achten als ihn? Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder auch Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Interessant, ne? Es ist niemand, der all das weglässt, der nicht hundertfältig zurückbekommt, schon in dieser Zeit und in der Zukunft das ewige Leben. Wenn du ein Bündnis eingegangen bist mit Jesus und du meinst es wirklich ernst, dass er dein König ist, ich kann dir versichern, der Herr Jesus wird dir hundertfältig zurückgeben. Schon jetzt auf dieser Erde wirst du sehen, dass er dich versorgt mit dem, was du brauchst. Und dass es sogar im Übermaß gibt. Einfach im Übermaß. Und wenn du noch darin verharrst, in diesem Bund, das ewige Leben. Fürchterliche Bedingungen, oder? Was sind das für Bündnisse? Versteht ihr meine Neffen jetzt so ein bisschen? Dass ich sage, hallo? Wie kann man sich nicht bekehren wollen? Wie kann man Jesus nicht zum König haben wollen? Und wo man sagt, ja, zu Recht. Haben wir denn auch Gebote im Neuen Testament? Im Alten Bund wurden ja Gebote gegeben. Das ist uns klar, es ist, sag ich mal, sehr deutlich. Wie ist es im Neuen Testament? Ich muss euch von vorab sagen, in unseren Kreisen, wenn man von Geboten spricht, Junge, Junge, du bist mutig. Wir haben keine Gebote. Müssen ja nur glauben. Na? Ist ganz gefährlich.
Wir sind unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz.
Danke. Danke zur Unterstreichung. Naja, erstmal müssen wir mal klären, Gebote sind nicht schlecht. Sie sind sogar sehr gut. Nimm allein schon die Gebote, die deine Eltern dir gegeben haben. Papa und Mama haben uns früher gesagt, geh früh ins Bett. Das ist ein Gebot, oder? Geh früh ins Bett. Was haben wir gemacht? Wir sind nicht früh ins Bett gegangen. Haben wir es danach bereut? Ja. Als ich ein bisschen älter wurde, ich wurde 16, ne? Und ich habe dann irgendwann ja nicht mehr hören müssen auf Mama und Papa und dachte mir, pff, jetzt bleibe ich erst recht länger. Muss mich ja nicht mehr dran halten. Und dann wurde es mir echt schlecht am nächsten Tag, wo ich dachte, boah, warum bin ich so müde und so kaputt? Meine Mama hat mir gesagt, Georgi, pass auf, rauch und trink nicht. Halt dich fern davon. Georgi sagt, ich rauche und trinke, wie viel ich will. Irgendwann, Georgi wird schlecht. Und Georgi denkt, boah, hätte ich das doch sein gelassen. Wieso hat mir das keiner gesagt? Mein Vater hat mir gesagt, lerne in der Schule. Das ist deine Aufgabe, das gebiete ich dir. Lerne in der Schule. Heute denke ich zurück und denke mir, wieso hat er mich einfach laufen lassen? Hätte ich doch wirklich diese Gebote ernst genommen. Das sind einfach nur unsere Eltern. Sie meinen es nur gut mit uns. Leute, einfach nur, dass wir uns das bewusst sind. Unsere Eltern sind Sünder. Die Bibel sagt, böse. Und sie meinen es gut mit den Geboten. Wie viel mehr meint es Gott gut mit uns, der doch Licht ist? Der doch sagt, hier ist die Schranke, überschreite das nicht, dann wird es dir gut gehen. Wenn du das überschreitest, kann es sein, dass du fällst. Ich möchte nicht, dass du fällst. Gebote sind gut. Sie sind wichtig für unsere Gesellschaft, dass es hier eine Ordnung gibt, dass nicht jeder tun und lassen kann, was er will. Jesus sagt in Johannes 14, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wer meine Gebote festhält. Tja, wir können auch seine Gebote nicht halten. Ne? Wer kann schon sagen, er hält die Gebote? Gibt es hier jemanden, der mehr Götter hat als Jesus? Gibt es hier jemanden, der Allah auch zum Gott hat oder Buddha oder hinduistische Götter? Gibt es hier irgendjemanden? Nein? Haltet ihr euch an dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter haben? Mann, seid ihr überheblich. Das ist ja Hochmut pur. Missbraucht hier jemand den Namen Jesu? Nein? Ihr haltet sogar zwei Gebote. Ich bin in der falschen Gemeinde. Macht ihr Bildnisse von Gott und betet ihr diese Bildnisse an? Haltet ihr euch auch daran? Ist ja unglaublich. Also irgendwie geht das schon, oder? Gibt es hier einen, der schon einen Mord begangen hat oder jemanden umbringen will? Also wirklich ernsthaft. Müssen wir gleich Polizei rufen, ne? Also irgendwie, wir sagen zwar in unseren Formkreisen, das kann eh keiner, aber wenn wir in unsere Kreise schauen, dann denken wir, naja, ich könnte den Namen Jesu missbrauchen. Ich könnte auch Allah zu meinem Gott machen. Ich könnte theoretisch keine Ahnung was tun. Wieso tue ich es nicht? Wer meine Gebote festhält, der ist es, der mich liebt. Ich liebe Jesus. Und wenn ihr euch auch daran haltet, dann beweist ihr eigentlich, ihr liebt Jesus auch. Ihr möchtet das nicht tun. Was ist aber, wenn man mal gesündigt hat? Das ist ganz schlimm, ne? Weil es heißt ja, wer meine Gebote festhält. Ja, siehst du? Jesus sagt nicht, wer meine Gebote festhält, ohne je eine Sünde zu begehen, der ist es, der mich liebt. Sondern wer meine Gebote festhält. Ich versuche das mal auf eine Art und Weise zu illustrieren, was es bedeutet, ein Gerechter zu sein. Wenn die Bibel redet davon, das sind Gerechte und das sind Gottlose. Ja? Wir verwechseln das oft mit einem absoluten Sinn. Der wahre Gerechte, der einzig wahre Gerechte ist Jesus. Ohne jegliche Sünde, ohne dass er je einen Fehler gemacht hat. Andere Gerechte, wo die Bibel nennt, wie Hiob oder Johannes der Täufer, sie haben doch trotzdem gesündigt. Und sie haben auch Vergebung und Gnade gebraucht. Wie ist das nun zu verstehen? Stellt euch mal vor, das sind zwei Jungs. Beide sind 14. Der eine entscheidet sich, Fußballer zu werden. Und er trainiert jeden Tag, geht zum Verein und spielt Fußball. Der andere sagt, nö, will ich nicht. Ich will nicht Fußball spielen. Und spielt nicht. Jetzt ist es aber so, dass dieser junge Mann, der Fußball spielt, hin und wieder mal das Tor nicht trifft. Oder er versemmelt einen Pass. Würdet ihr sagen, das ist kein Fußballer mehr? Nein, oder? Wir würden ja nicht sagen, jetzt bist du Basketballer. Er bleibt Fußballer. Er bleibt ja dran. Er bleibt in diesem Thema. Es ist das, wonach er strebt. Er will so gut wie möglich Fußball spielen können. Und selbst wenn er mal hinfällt und das Tor nicht trifft, wir würden ihm doch sein Fußballer-Dasein nicht absprechen. Wir würden sagen, er ist ein Fußballer. Wie ist es mit dem anderen? Wenn er nicht Fußball spielen will, würde von uns einer sagen, das ist ein Fußballer, der es gar nicht macht. Auf keinen Fall. Wenn er aber irgendwann mal einen Ball tritt, würden wir dann sagen, das ist ein Fußballer. Genauso wenig, weil er hat mal einen Ball getreten. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob man einen Fehler gemacht hat. Es kommt darauf an, wie lebt man. Der eine lebt als Fußballer, der andere nicht. Und wenn wir mal in diesem Bild bleiben, was passiert denn, wenn er mal das Tor nicht trifft? Oder wenn er mal den Pass versemmelt hat? Er geht zu seinem Kollegen und sagt, hey, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Was passiert, wenn wir gesündigt haben? Was sollen wir tun? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Sünde. Heißt es jetzt, wenn ich einmal mich gefehlt habe, ich seine Gebote nicht halte und kein Gerechter bin? Nein. Was war im Alten Testament, wenn die Leute gesündigt haben, was sollten sie tun? Sie bringen ein Opfer dar und bekennen ihre Schuld. Genauso. Wenn die Bibel sagt, Jesus ist der wahre Gerechte, dann redet sie vom absoluten Sinn, der, der ohne Sünde war. Aber sie nennt doch auch uns Gerechte. Jesus ist das Licht der Welt, Johannes 8. Aber wer ist noch Licht der Welt? Das sind wir. Wir sind das Licht der Welt, wir sind Salz der Erde und wir sollen leuchten mit unseren guten Werken. Etwas ist also absolut gemeint, das ist einfach auf Jesus Christus bezogen, und etwas ist auf uns gemeint, wo es nicht heißt, dass man nicht mehr die Gebote halten kann. Natürlich hält man sie, wenn man in diesen Geboten lebt. Und selbst wenn wir uns versündigt haben, was wir nicht tun sollen, aber selbst wenn, wir haben doch einen Fürsprecher für uns, der eintritt für unsere Sünden. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Der Fußballer, wenn er Flanken schießt, irgendwann nach 1-2 Jahren, für ihn wird es nicht mehr schwer sein. Ich kann das sagen, weil ich habe mal Fußball gespielt. Super. Bis zur C-Jugend. Ich kann Flanken schießen, ich treffe hin und wieder mal die Tore. Wird es einer schaffen, der nie Fußball spielt? Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich kann meiner Mama einen Ball geben. Ich bin froh, wenn sie den trifft. Okay? Wenn wir also in dieser Gerechtigkeit leben, als Gerechte leben in dieser Erde, es wird uns sehr viel leichter fallen, das zu tun, was der Herr von uns will. Sehr viel leichter. Es heißt ja, dass Gottes Wesen absolut Licht ist. Wie ist denn unser Wesen? Lesen wir mal weiter, 2. Mose 19, Vers 8. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Hammer, oder? Das Volk sagt einfach, das wollen wir tun. Und zwar alles, was der Herr gesagt hat. Was für ein frommes Volk. In 2. Mose 24, 7, da wird nochmal die Frage gestellt, gerade bei dem Bundesschluss, wo das Blut ja geschwungen ist. Da heißt es, darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Hammer, ne? Das ganze Volk, diese Millionen von Menschen, sie haben gesagt, hey, wir wollen auf die Stimme des Herrn hören, wir wollen uns nach seinen Geboten richten. Haben sie das gemacht? Was ist in kurzer Zeit darauf passiert? Goldenes Kalb. Es wurde gesagt, keine anderen Götter nehmen mir, goldenes Kalb. Du sollst nicht töten, wen wollten sie töten? Mose und Aaron. Wir können die ganze Geschichte vom Volk Israel nehmen, wo die Masse gesagt hat, ja, ja, und tun es nicht. Ein bloßes Lippenbekenntnis. Sie wollten Könige und Priester sein, auf jeden Fall. Sie wollten den Segen haben, natürlich. Wollten sie sich an den Bund halten? Ja zu sagen und ja zu tun, sind zwei Paar Stiefel. Dazwischen liegen Welten. Wir wollen Könige und Priester Gottes sein, oder? Wenn wir heute in unsere Gemeinden gehen, ist egal in welche Richtung, egal welche Konfession, und wir fragen, willst du König und Priester Gottes sein? Willst du ewiges Leben haben? Wer würde sagen, nein, ich nicht. Also die anderen ja, aber ich nicht, ich will das nicht sein. Alle würden doch sagen, Halleluja, natürlich, ich will dreimal hoch. Auf jeden Fall will ich König und Priester Gottes sein und ewiges Leben haben. Okay, aber in unserem Bund heißt es ja, Jesus als Priorität nehmen. Jesus ist das höchste Gut in unserem Leben. Wie? Jesus als Priorität? Das ist schon heftig. Aber hey, keine Sorge, wir sind ja aus Gnade gerettet. Was? Ich muss meinem Nächsten vergeben in der Gemeinde, auch wenn er mich so aufregt. Das ist das Gebot von Jesus. Das ist schon krass. Aber hey, wir sind doch aus Gnade gerettet. Was? Ich muss in eine Gemeinde gehen, mich aktiv in der Gemeinde beteiligen und meinen Geschwistern dienen? Das ist der Bund mit Jesus? Hey, wir sind doch aus Gnade gerettet. Ich verrate euch mal ein kleines Geheimnis. Das Volk Israel wurde auch aus Gnade gerettet. Gott wurde nicht gezwungen, sie zu retten. Gott hat sie aus Gnade gerettet. Gott hat sie aus Gnade gespeist. Das Volk Israel konnte sich nicht berufen. Ich habe so und so viel Werke getan und ich verlange jetzt von dir, dass du mich um 15 Uhr befreist. Gott hat aus Gnade damals gerettet und Gott hat aus Gnade seinen Sohn für uns gegeben. Dass es Gebote gibt, aber auch Gnade, ist nicht widersprüchlich, sondern genau ergänzend. Gott ist uns gnädig, wenn wir auf seinen Bund eingehen, wenn wir seinen Bund bewahren. Es heißt in Matthäus 21, was meint ihr? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zum ersten und sprach, Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der beantwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zum zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe und ging nicht hin. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Wir kennen die Antwort. Hier steht nicht, wer hat denn an den Willen des Vaters geglaubt? Wer hat den Willen des Vaters getan? Der eine hat ein bloßes Lippenbekenntnis. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Der andere sagt sogar, nein, er ist ehrlich, aber es reute ihn im Herzen und er tat es doch. Das Volk Israel sagt, wir wollen. Wir wollen. Einmal in 2. Mose 19 und dann beim Bundesschluss mit dem Blut. Ja, wir wollen und tun es nicht. Leute, es ist lieber, dass wir sagen, nein und dann tun. Anstatt, dass wir sagen, ja natürlich, Herr Jesus, und dann doch nicht tun. Dann lieber so. Wie oft habe ich das gehört? Und ich meine, jeder von uns hat diesen Ausdruck schon gehört. Wenn du jemanden angesprochen hast, auf die Nachfolge mit Jesus, auf das Leben mit Jesus, sein Leben für Jesus zu weihen, und du gewisse Dinge angesprochen hast, da heißt es oft dieses, na, in meinem Herzen weiß der Herr von mir. In meinem Herzen tue ich genau das, was der Herr Jesus will. Kennt ihr das? Und für mich ist es oft so dieses, was willst du dazu sagen? Und das ist immer so ein Totschlagargument, ja, im Herzen macht man das ja. Wo ich so dachte, okay, im Herzen, aber nicht offensichtlich. Stellt euch mal vor, du hast eine Firma und du hast einen Arbeiter eingestellt. Am nächsten Tag, der kommt nicht zur Arbeit. Jetzt rufst du den an und sagst, ey, wir haben noch Vertrag. Und er sagt, hey, in meinem Herzen bin ich da. Ein Ehepaar heiratet. Die Braut freut sich endlich. Der Mann bringt sie nach Hause. Er trägt sie über die Schwelle. Aber bevor sie aussteigen, sagt der Mann, hier, kannst reingehen. Ich gehe jetzt mit meinen Jungs in die Bar und wir feiern. Aber wir sind doch verheiratet. Ja, ja, in meinem Herzen bin ich schon mit dir da oben. In meinem Herzen trage ich dich. Wer würde diesen Bräutigam für normal erklären? Wieso gehst du nicht in die Gemeinde? Wieso integrierst du dich nicht mit rein? Der Herr kennt mein Herz. Er weiß, dass ich wirklich es gut mit ihm meine. Okay, wenn du doch so ein tolles Herz hast, dann lass mich doch teilhaben daran. Lass mich doch sehen, dass du es ernst meinst. Leute, wenn wir dieses Prinzip einfach auf weltliche Dinge anwenden, wir würden sagen, die Leute spinnen. Was für Herz, was geht denn da vor sich? Alles, was das Herz voll ist, das geht doch nach außen über. Aber wenn wir das im geistlichen Bereich machen, wenn es um Jesus geht, dann haben wir diese Entschuldigung für uns. In unserem Herzen machen wir das Richtige. Beweise es. Beweise es, dass du wirklich ein Herz für Jesus Christus hast, und zwar das dein ganzes Herz ihm gehört und die Welt um dich herum wird es erkennen. Ein guter Baum bringt gute Frucht und ein fauler Baum bringt faule Frucht. Entweder eine schlechte oder gar keine. Entweder wir gehen auf diesen Bund ein und bezeugen es mit unserem Leben. dann können wir sagen, wir sind sein Volk. Wir sind Könige und Priester Gottes. Ein Lippenbekenntnis braucht niemand. Niemand braucht einen Ja-Sager, aber derjenige, der dann noch Nein tut, das braucht keiner. Da wird einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Beweisen wir es. Beweisen wir, dass Gott uns erlöst hat, dass wir Könige und Priester sind, dass wir in einen Bund mit ihm gekommen sind. Dass wir nicht so sind wie das Volk Israel, das Ja gesagt hat und doch nicht tat, sondern dass wir das Ja sagen, das Amen dazu und danach leben. Denn das macht es wirklich aus, dass wir diesen Bund halten und Gott die Ehre geben. Wir wollen Könige und Priester sein, beweisen wir es in unserem Lebenswandel. Gott hat für uns alles vorbereitet, schon bevor wir auf die Erde gekommen sind, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Gott hat das Volk Israel befreit und sie ernährt mit Adlersflügen zu ihm hingetragen, damit sie erkennen und sehen, er ist der Versorger, er ist der wahrhaftige Gott und König. Wollen wir ihn zu unserem König haben und zu unserem Gott? Gott hat uns die besten Bedingungen gestellt für einen Bund. Gott erwartet nicht von uns schlechte Gebote oder dass es irgendwie böse wäre. Das sind moralisch gesehen das höchste Gut auf dieser Erde. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Was sind das für Bundesschlüsse? Was sind das für Bedingungen? Und das kann jeder. Jeder von uns kann seinem Nächsten vergeben. Jeder von uns kann sagen, Jesus, ich will dich als meinen einzigen Gott und König haben. Dazu braucht man kein hohes Theologiestudium. Man braucht dafür keinen hohen IQ. Es ist einfach nur deine Entscheidung, die Entscheidung deines Herzens. Willst du zu Jesus kommen? Willst du diesen Bund eintreten? Und zwar dein Leben lang? Dann tu das mit Gewissheit. Mit deinem Leben beweisen wir doch, dass wir Könige und Priester sind und leben wir danach. Wenn er sein Leben gab, lass uns als Könige und Priester leben und auch so unser Leben für ihn geben. Amen.